Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Fabian, du bist jetzt zum zweiten Mal schon da.
Mhm.
Ewigkeiten ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Als ob es gestern gewesen wäre.
Ja, als ob es heute gewesen wäre. Wir sprechen jetzt heute wieder über das Thema Digitalisierung in der Fertigung, weil du eben Experte bist in dem Bereich. Willst du dich vielleicht nochmal ganz kurz in 2-3 Sätzen vorstellen?
In 2-3 Sätzen? Also, Fabian Ritter, ich bin mal Maschinenbauer gewesen und jetzt aber schon eine ganze Weile in der Digitalisierung unterwegs.
Sehr schön. Und du bist Managing Consultant.
Bei der Novatec, genau.
Perfekt. Dann Haken dran.
Check.
So, dann, wie gesagt, wir sprechen heute über das Thema Digitalisierung nochmal in der Fertigung. Du bringst da eben einiges an Erfahrung mit, hast auch verschiedene Projekte, die du da in dem Bereich betreust. Und letzte Folge haben wir deswegen logischerweise auch über das Thema gesprochen, haben das Ganze aber mehr aus der strategischen Perspektive beleuchtet. Also was man eben machen kann, sollte, um so ein Thema nachhaltig anzugehen, also um das Thema Digitalisierung nachhaltig in der Fertigung anzugehen, wie so eine Strategie mal ganz grob aussieht und warum man das Ganze machen sollte. Das heißt, wenn ihr Zuhörenden, liebe Zuhörenden, darüber was erfahren möchtet, dann empfehle ich euch einfach in die letzte Folge mit Fabian reinzuhören. Die ist vor 2 Wochen das erste Mal erschienen. Einfach da reinschauen oder reinhören. Dann erfahrt ihr dazu noch ein paar interessante Punkte.
Sollte ich vielleicht auch noch tun.
Auch reinhören, meinst du?
Ja.
Ja,
ich höre mich auch so gerne, so gern selber.
Sonst
höre ich ja immer den Podcast, Paolo.
Ja, sehr gut.
Auf der Fahrt zur Arbeit. Ja, klar.
Ja, ich wäre sehr enttäuscht, wenn nicht. Sehr gut. So, dann, wir hatten letztes Mal auch darüber gesprochen, dass Mercedes-Benz, das hattest du als Beispiel genannt, Mercedes-Benz hat mit KI tatsächlich in der Fertigung beim Prozess der Decklackierung, ja, also
bei der Trocknung,
genau. Bei der Trocknung, danke, haben sie es geschafft, mit dem Einsatz von KI 20%, circa 20% Energieverbrauch einzusparen.
Genau, war ein Beispiel.
Genau. Es gibt ja aber mit Sicherheit auch noch weitere Beispiele, also Beispiele von Anwendungsfällen, bei denen man mit Hilfe von Digitalisierungslösungen in der Fertigung Einsparungen getroffen hat. Fällt dir dazu noch aktuell was ein? Hast du da noch ein anderes Beispiel, das du erwähnen möchtest?
Also ich denke, ganz grundsätzlich sind die Energiekosten durchaus ein großes Thema und nicht erst seit wir jetzt durchaus teurere Energiepreise haben in den letzten Jahren. Deswegen auch das Beispiel jetzt von einem Großen wie Mercedes, die natürlich da auch nochmal anders an so ein Projekt ran, an so ein Umsetzungsprojekt rangehen können. Aber der gleiche Prozess passiert ja in ganz vielen Industrien. Das heißt, ich habe am Ende von einer Lackierung, von einer Fertigung, von irgendwelchen anderen Prozessen nochmal so ein irgendwas mit Wärme. Das ist tatsächlich was häufig passiert. Sei es für eine Trocknung, sei es für Prozesswärme, die irgendwo abgeführt werden muss, also streng genommen eine Kälte. Das sind aber meistens die Prozesse, die auch sehr energieintensiv sind und die meiner Ansicht nach eignen die sich sehr gut für Einsparpotenziale und die auch zu heben, egal ob man jetzt groß ist oder ganz klein. Meistens ist es so, dass man gar nicht so genau weiß, wie viel von diesem Prozess brauche ich denn eigentlich, damit mein Produkt funktioniert. Also wie viel Trocknung brauche ich, wie viel Wärme brauche ich. Die Temperatur ist vielleicht tatsächlich noch relativ bekannt, weil die sich aus sowas wie dem Lack oder dem Prozess selbst ergibt. Wie heiß kann ich denn da überhaupt sein am Ende oder wie heiß muss ich auch sein, um vielleicht noch einen Prozess anzustoßen, den chemischen. Aber wie viel Wärme da eigentlich rein muss, das weiß man oft gar nicht so genau. Und es ist auch gar nicht so genau anzuschauen, dass man sagen kann, ja, das ist, naja, dann schauen wir halt mal und tun was und dann wissen wir das und dann, das reicht uns dann für immer. Sondern meist ist dann doch so, dass man sowas durchaus strategisch gezielt auch mal aufnehmen muss. Und da kommen wir jetzt genau in den Punkt, wo IoT eben auch unterstützen kann. Woher weiß ich denn eigentlich, was brauche ich da?
Mhm.
Was muss ich tun? Wie viel davon muss ich tun? Und da kann IoT zum Beispiel dann sehr stark helfen. Deswegen ist es einfach ein gutes Beispiel für Einsparpotenziale zu sagen. Wie, wenn ich wissen will, wie viel Wärme ich brauche, dann kann mir Technologie aus dem IoT-Bereich helfen, das rauszufinden. Was aber auch ein mittlerweile nicht mehr unterschätztes Potenzial ist, ist zum Beispiel sowas wie Druckluftverbrauch. Okay. Das lief lange Jahre unter ferner Liefen. Also man hatte es eben und so viel, wie man gebraucht hat, hat man gebraucht. Es ist aber gar nicht so billig, das zu tun, also Druckluft zu haben.
Mhm. Du hast gerade gesagt, die IoT, also Internet of Things, kommt beim Anwendungsfall, wo es darum geht, Energieeinsparungen zu treffen, zum Einsatz oder bietet da gute Lösungsmöglichkeiten? Was bietet es denn zum Beispiel für Lösungsmöglichkeiten oder warum ist es in dem Fall sinnvoll, IoT-Lösungen einzusetzen?
Also da die bisschen die Abgrenzung von dem, was ich jetzt in dem Fall unter IoT verstehe, wären tatsächlich ja Sensoren, Messeinrichtungen oder auch Prozesse, wo ich händisch was nachtrage im Internet, ganz abstrakt gesagt. Und das im Gegensatz zu dem, wie man jetzt traditionell hier zum Beispiel Daten erfassen würde. Also traditionell würde ich sagen, naja, ich muss hier so und so viel Sensorik anbauen, die bringe ich auch wieder auf eine SPS drauf und dann habe ich irgendwelche Messwerte und dann kriege ich die irgendwie raus. Und meistens bei diesen Anfangsprojekten, wo wir vielleicht auch noch Leute überzeugen müssen oder auch nicht den großen Aufwand machen wollen, die komplette Steuerung umzustellen und gibt es Gründe dafür, kann man durch Sensorik, die in sich selbst die Konnektivität irgendwo mit drin hat, ganz abstrakt gesprochen, können wir nachher noch drauf eingehen, wenn du mich dran erinnerst, kann man relativ einfach eben diese Daten rauskriegen.
Mhm.
Ohne, dass ich gleich das große Fass von, muss die ganze Anlage umstrukturieren, aufmachen muss. Also nochmal, ich kann mit der IoT-Technologie, was da dahinter steckt, was es da an Produkten, an Komponenten und so weiter gibt, sehr einfach Daten aufnehmen, also mal die Basis schaffen, um Transparenz reinzukriegen, ob ich hier ein Potenzial habe und wie es aussieht und wann es aussieht.
Mhm.
Also es gibt ein paar Gründe, dass es genau da auch sehr gut funktioniert.
Okay. Das heißt, weil halt die IoT-Lösungen quasi einfach, die bringen einfach schon genug mit, um relativ einfach mal schon Daten zu sammeln und eine gewisse Transparenz zu schaffen, die ich eben brauche, um dann perspektivisch zum Beispiel Energieeinsparungen zu erzielen.
Genau.
Ja. Und Transparenz brauche ich, weil ich halt eben wissen muss, sehen muss, warum wird Energie verbraucht, wie viel Energie wird überhaupt verbraucht, zu welcher Uhrzeit wird wie viel Energie verbraucht vielleicht und so weiter und so fort, ne?
Genau, das ist jetzt der, also da kommen wir schon direkt in den Datenbereich rein.
Mhm.
Da will ich auch gar nicht zu viel fischen, aber es ist doch durchaus Teil auch meiner direkten Aufgabe, sowas zu betrachten. Und genau das ist es dann am Ende. Wir müssen die Daten mit, die Messdaten, die vielleicht eine Temperatur sind, mit Kontext versehen. Zum einen natürlich, also ganz banal, wann wurde das gemessen? Okay, ja, aber das bringt mir an sich auch noch keinen Mehrwert, unter Umständen schon, aber vielleicht nicht immer. Jetzt kommt aber noch dazu, was wurde denn zu dem Zeitpunkt gerade produziert? Das ist schon eine viel entscheidendere Information, die ich gleichzeitig zur Verfügung haben muss. Wenn ich jetzt beispielsweise von meinem schönen Trocknungsofen einen Messwert habe, aber gar nicht weiß, was habe ich denn eigentlich gemacht, habe ich überhaupt produziert? Dann, da fehlt ein entscheidendes Stück. Und das ist das, was man so als diesen Kontext von diesen Daten dann eben betrachtet. Was ist denn drumherum passiert? Es gibt ja auch noch andere Daten, die da vielleicht mit reinspielen.
Mhm.
Die gar nichts direkt mit der Fertigungsstraße, mit dem Prozess oder mit anderen Sachen zu tun haben, sondern die nur drumrum sind, wie zum Beispiel beim Trocknungsofen eine Raumtemperatur. Könnte interessant sein, ist aber messe ich ja sonst nicht. Und genau diesen Kontext zu erzeugen, was der drumrum um diese reinen Messdaten entsteht, da kann man mit IoT-Technologie wirklich sehr einfach auch Dinge schnell umsetzen, um zu zeigen, das klappt.
Und wenn ich jetzt die IoT-Messgeräte habe, also die IoT-Lösung nutze, also irgendwelche Sensoren, irgendwelche Gateways wahrscheinlich, die irgendwie mir es ermöglichen, vom Sensor, der irgendwas aufzeichnet, die Daten an einen gewissen Punkt zu bringen, dann habe ich ja wahrscheinlich erstmal nur einen Teil getan, ne? Dann habe ich erstmal die Daten gesammelt, die ich vielleicht brauche. Und dann muss ich die Daten ja aber irgendwo hinbringen. Dann muss ich die irgendwie an einen gewissen Ort bringen, wo ich sie vielleicht weiter analysieren kann, wo ich sie vielleicht auch in den Kontext bringen kann mit anderen Daten, die ich vielleicht schon habe, wie, weiß ich, Raumtemperatur hast du gemeint oder ähnliches. Wie mache ich denn das?
Genau, also der Weg dahin ist ja generell dieses Connectivity-Problem.
Also das Connectivity-Problem hast du gemeint. Ist es ein Problem, das man geläufig hat
in diesem Bereich. Ja, man hat es schon.
Ja. Ja.
Muss man schon so sagen. Obwohl man eigentlich auch wiederum sagen muss, eigentlich ist das gelöst.
Aber warum ist es ein Problem oder warum wird es als Problem bezeichnet?
Also wir waren vor einigen Jahren noch in einem Zustand in den Fabriken, dass man tatsächlich in diesem Produktionsnetz nur sehr schwer Dinge umsetzen konnte. Es war sehr schwer, da sagen wir, Informationen reinzubringen und auch wieder rauszuholen. Da gab es oft die einzige Schnittstelle über, keine Ahnung, einen Prozess, der irgendwo eine Datei schreibt und die ich dann wieder einlesen kann, dass ich so indirekt quasi mit diesem Netz kommuniziere oder Ähnliches, ohne das jetzt noch weiter ausführen zu wollen. Aber da kann man nicht so richtig ran. Dann war lange Jahre quasi so dieses Gateway, die Technologie der Wahl, dass man gesagt hat, ich baue hier ein Stück Hardware hin, wo auch ein Stück Software drauf läuft. Auf der einen Seite spricht es mit einem Sensor, mit einer Steuerung oder mit was anderem. Und auf der anderen Seite spricht es erstmal platt mit einem, keine Ahnung, einem Ethernet-Stecker, wo Internet rauskommt. So. Einfach ausgedrückt.
Ich kann es halt dann überall hinbringen, wo ich will.
So. Ich kann es überall hinbringen, wo ich will. Auf der anderen Seite ist es dann auch erstmal einfach nur im Internet. In der Realität war es dann oft so, fühlen sich jetzt einige angesprochen, hoffentlich von den Zuhörenden, war es dann einfach so, naja, das ist dann in irgendeinem Gastnetz gelandet. Das heißt, da hat man irgendwie mit der IT gesprochen, gesagt, na, irgendwie müssen wir dieses Ding ins Internet bringen. Dann gab es schon lange Diskussionen, ins Produktionsnetz sowieso nicht. Also war es in irgendeinem Gastnetz. Das heißt, der einzige Weg da raus ist eigentlich tatsächlich das Internet. Sprich, ich brauche irgendeinen Dienst, der ansprechbar ist von außen. Und so hat man das dann gemacht. Wenn es jetzt Richtung Cloud ging, dann brauche ich halt irgendwelche, mal die Protokolle noch ausgelassen, aber irgendwo brauche ich einen offenen Port, eine Adresse, wo ich hin kann. Und dann habe ich dort die Daten abgeladen von dem Gateway. So, war okay, funktioniert auch für diese Projekte und macht auch sicher in einigen vielen Anwendungsfällen total Sinn, das genauso zu machen. Man hat eine kontrollierte Umgebung, da funkt sonst nichts rein. Es ist relativ klar, was muss ins Internet, was geht da drüber und was auch nicht. Kann ich mit Firewall auch trotzdem Dinge machen, auch wenn ich in diesem Gastnetz bin, kann ich da noch Regeln einstellen. Die können sich auch anmelden, die Geräte und so weiter. Also funktioniert alles soweit. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt nicht eins habe und auch nicht nur fünf habe, sondern jetzt habe ich in der Halle, hätte ich 100 Stellen, wo ich das mache.
Also 100 Maschinenpunkte.
100 Punkte an meinen Anlagen, wo ich gerne Daten abgreifen kann. Dann habe ich jetzt 100 Gateways.
Die muss ich ja irgendwie verwalten.
Da
muss ich schauen, was passiert da, muss updaten.
Wie komme ich da drauf?
Und das ist das Connectivity-Problem.
Man hat gedacht, man hätte die Lösung.
Okay.
Aber sie ist es halt am Ende nicht.
Und man hatte gedacht, das Gateway ist die Lösung.
Das Gateway war lange Zeit die Lösung. Wie gesagt, ist es auch für viele Anwendungsfälle. Da funktioniert es genau wunderbar und ist auch genau super und passt auch. Aber wenn man sagt, ich würde gerne Maschinendaten erfassen im großen Stil, dann ist es das einfach nicht mehr. Der andere Weg, die SPSen werden ja auch immer schlauer. Das heißt, ich kann da noch neue Bausteine, da gibt es mittlerweile auch schon internetfähige Protokolle, mal ganz platt gesagt, die man reinprogrammieren kann. Das heißt, wenn ich die speicherprogrammierbare Steuerung unter meiner Kontrolle habe, kann ich auch schon Dinge an irgendwelchen, abstrakt gesagt, Endpunkten abladen, Daten abladen, auch Kontext abladen und so weiter. Ist auch nur begrenzt möglich, weil ich möchte auch nicht immer jeden neuen Messwert, den ich vielleicht habe, mit so einer Verkabelung anschließen. Das heißt, es löst auch nicht alle Probleme.
Wieso will ich das nicht?
Es ist teuer.
Wieso?
Also jetzt mal mit all diesen Prozessen, die drumherum sind, wenn du einfach so in eine Fabrik kommst und ein paar Meter Kabel verlegst, zum Beispiel Netzwerkkabel, Sensorkabel und so weiter, mal alles zusammengezählt, was dich das kostet an Konformität, an Dokumentation und so weiter, kannst du locker mal 1.000 Euro rechnen für einen Meter.
Okay, und wenn du jetzt anfängst, halt Daten extra über eine SPS.
Jetzt willst du 5 Sensoren, dann muss die über einen, keine Ahnung, 20, 30 Meter verteilt sind. Natürlich ist es nicht, es skaliert ja auch wiederum und so weiter, aber es ist einfach ein Riesen, was die Zahl aussagen soll, es ist ein Riesenprozess da dran.
Mhm.
Bis ich solche Sachen reingebracht habe, weil an der Steuerung hängen ja auch noch andere Prozesse dran, hängt die Anlagensteuerung selbst auch noch mit dran, vielleicht habe ich gar keinen Platz, keine Eingänge und so weiter. Das heißt, da war für mich relativ lange Zeit irgendwie geschwankt zwischen den verschiedenen Möglichkeiten. Es gibt immer wieder ein paar coole so Einzellösungen.
Bei was bist du geschwankt zwischen verschiedenen Möglichkeiten?
Was kann man jetzt einsetzen?
Also als Lösung für dieses...
Wie kann man das wirklich mal skalierbar einsetzen? Ich sage jetzt nicht skalierbar, ich möchte 100.000 Sensoren in der Fabrikhalle, sondern einfach nur, sagen wir mal, 100 Messstellen mit jeweils 10 Sensoren, also irgendwo 1000 Punkte. Das ist schon eine realistische Zahl für so eine Halle.
Ja, und hast du dich gefragt, was kann ich da jetzt machen, um das
sinnvoll
zu managen,
ja,
und einzusetzen? Also genau. So viele. Okay.
Und da gab es ja auch schon länger die früher hatten wir es mal Datenplattform genannt, die dir da eine Lösung sozusagen versprechen mit einem Stück proprietärer oder auch nicht proprietärer Hardware. Das Gateway quasi in ein bisschen anders gelöst, halt ganz speziell auf meine Softwarelösung zugeschnitten, wo ich die Daten dann in diese spezielle Softwarelösung reinbringe, die dann irgendwo der Anbieter auch für mich bereitstellt als Produkt.
Mhm.
Das war, gibt es schon ganz lange, aber so richtig, weiß nicht, also richtig glücklich war ich dann wiederum auch nicht damit, weil oft war das sehr spezialisiert auf bestimmte Anwendungsfälle, die eben vom Produkthersteller da auch vorgegeben sind, wo man sagt, okay, das ist das Fokusthema von dem, der mir diese Software verkauft. Aber eigentlich ist es ja nicht mein Fokusthema.
Also du meinst gerade, dass die Gateway-Hersteller auch eine Datenplattform hatten?
Es ist, ja, es gibt beide Richtungen. Also es gibt auch welche, die von der Datenplattform kommen und sagen, hey, wir müssen eigentlich auch ein Gateway haben, weil sonst kommen unsere Kunden gar nicht an die Daten ran.
Und Datenplattform heißt halt, die haben halt irgendwie gesagt, sie bündeln auch die Daten, die von verschiedenen Gateways kommen, in einer Software und bieten genau. Da halt irgendwelche Schnittstellen an zu bestimmten Gateways.
Genau, meistens ging es dann aber schon konkret um auch einen Anwendungsfall, der da drin gelöst wird.
Also okay.
Dass man sagt, hier, das ist hier unser USP, wir können Vibrationsdetektion oder dieses oder jenes oder haben bestimmte Eigenschaften, die Komponenten da eben können.
Okay, und das hast du dir angeschaut, hast aber gemerkt, okay, irgendwie ist es
doch immer nicht so glücklich.
Ja, ja, okay. Aber warum warst du nicht glücklich?
Wir haben es oft gesehen, dass das in genau den Silos endet am Ende.
Okay.
Diese Datensilos ist auch so ein bisschen ein geflügeltes Wort geworden. Und sagt, okay, eigentlich haben wir Daten generiert, wir haben auch was getan und wir haben auch digitalisiert. Und jetzt kommen wir gar nicht ran und können gar nicht das machen, was wir eigentlich wollen mit den Daten. Wir können den Anwendungsfall gar nicht umsetzen. Ein Beispiel, waren wir in einem Werk unterwegs und haben uns das angeschaut und fanden es eigentlich ziemlich cool. War Prozessindustrie, sehr viel Sensorik, wirklich auch ein konkretes Problem, auch ein monetärer Aspekt dahinter, Verlustrechnung am Ende, weil Produkt eben verloren gegangen ist und das will man logischerweise nicht, weil es kostet Geld. Und da wurde eben so eine Plattform eingesetzt, die ihren speziellen Anwendungsfall hatte. Hat durchaus auch ein ordentliches Stück Geld gekostet. Und am Ende waren die eigentlich alle relativ unglücklich, weil sie ihr eigentliches Problem doch nicht so richtig lösen konnten.
Mhm.
Und nicht richtig an die Daten rangekommen sind, wie sie wollten. Und dann kam noch ein anderes Stück Software dazu, sowas wie ein Umsystem, also beispielsweise ein ERP, MES, wo man Daten noch mit reinbringen wollte. Und dann ging es plötzlich gar nicht so einfach, das zu integrieren. Und ja.
Warum glaubst du, war das so? Oder warum ist es bei diesen Datenplattformen so?
Weil derjenige, der die Daten produziert, einfach nicht Herr der Daten ist.
Okay, sondern der gibt die halt ab an eine Plattform und die...
Natürlich kriegst du auch da Zugriff auf eine Datenbank und kannst sagen, theoretisch kann ich da auch selbst drauf zugreifen, aber es ist keine offene Plattform in dem Sinne dann oft.
Okay, das heißt, du hast dir die angeschaut, hast geguckt, gibt's,
war ich auch was nicht gibt's? Glücklich. Genau.
War es nicht glücklich. Datenplattformen genau. Ist es nicht.
Ist es nicht, naja, ich will da nichts pauschalisieren. Da gibt es Anwendungsfälle, okay, die genau zugeschnitten sind auf dein Problem und dann, warum sollst du es dann nicht damit lösen?
Mhm.
Da spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen. Wichtig sind natürlich die Schnittstellen, dass ich nachher auch rauskomme mit den Daten und in andere Systeme reinkomme, auch wirklich
klar,
die kompletten Daten und nicht nur immer ausschnittsweise oder ohne Kontext oder, sondern wirklich an die kompletten Daten, aber da spricht erstmal auch nichts dagegen, das zu tun. Aber es löst halt dann nur ein Problem.
Mhm.
Es ist nicht die strategische Geschichte, die wir ja eigentlich angehen wollen und es auch von mehreren Seiten lösen wollen. Es löst ein Problem an einer Stelle. Alles fein, alles schön, aber hilft mir nicht beim nächsten Problem. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, ich könnte jetzt gar keine Jahreszahl da dran packen, aber dann kam ja durchaus auch Plattformen auf, die sich da bewusst, oder nicht nur Plattformen, sondern auch Systeme auf, die sich da auch bewusst sagen, wir wollen hier ein offenes System sein und du bleibst weiterhin auch tatsächlich de facto Herr der Daten und kannst sie auch komplett auswerten und komplett nutzen. Und das finde ich jetzt schon deutlich cooler. Das ist auch das, was wir, sage ich mal, sehr gerne einsetzen. Und was die jetzt gemacht haben, war tatsächlich diese verschiedenen Aspekte zu verknüpfen, die wir jetzt genannt haben, die verschiedenen Probleme auch zu verknüpfen.
heißt konkret?
Also wir haben ja zum einen dieses immer noch, steht es im Raum, das Konnektivitätsproblem. Das heißt, nicht alles spricht schon eine schöne Sprache, die wir wollen, ein schönes Protokoll, was wir wollen.
Nicht und sie sprechen auch nicht alle die gleiche Sprache.
Das schon gar nicht. Das heißt, wir haben immer noch, selbst wenn wir uns jetzt auf sowas wie MQTT, das ist so ein Klassiker, der gerade viel verwendet wird, auch ob es jetzt proprietäre Produkte oder Open-Source-Produkte oder ist. Es wird gerne verwendet, hat auch gute Gründe dafür. Und ich habe aber trotzdem natürlich Komponenten, die das nicht sprechen.
Klar.
Und wo diese, sagen wir so, Anbieter, die von Middleware jetzt da eben reinkommen sind, dass sie es eben möglich machen, was anzubinden, was das nicht spricht, an den Datenraum, an diesen Broker, in dem Fall heißt sich das bei MQTT, also an diese Stelle, wo ich die Daten dann weiter verarbeiten kann, nutzen kann und so weiter. Und diese Übersetzung zu machen, das ist zum Beispiel sowas, was jetzt dieses Gateway ersetzt, was auch, sagen wir, diese...
Also die Middleware quasi.
Genau, was auch diesen Raspberry Pi, den wir mal genannt hatten, glaube ich, beim letzten Gespräch.
In der ersten Folge.
Das ist halt einfach der Klassiker, die den ersetzen kann, wo wir sagen können, wir sprechen das direkt an. Was hat sich jetzt geändert? Warum hätten wir ja von Anfang an machen können? Wir hätten ja von Anfang an diese Komponente direkt ansprechen können mit irgendwas, was irgendwo in einem Rechenzentrum oder im Internet läuft. Naja, mittlerweile sind wir halt so weit, dass wir, was Netzwerk und Infrastruktur angeht, einfach einen wahnsinnigen Schritt weiter vorne sind. Das heißt, es ist uns jetzt möglich, in Zusammenarbeit mit zum Beispiel einer IT-Abteilung eine Route zu machen, also Datenpakete zu erlauben, die von der Anlage bis zu einem bestimmten Endpunkt, ob der jetzt in der Cloud sitzt oder on-prem sitzt, in einem Rechenzentrum oder, diesen Weg zu bauen. Jetzt nicht zu viel in Netzwerk-Infrastrukturthemen reingehen, aber
besser.
Man kann diesen Weg durchs Netzwerk bauen, ohne dass jetzt notwendigerweise jeder andere auch dieses Datenpaket abfangen kann, zum Beispiel.
Das heißt, es gibt Middleware, ja, die quasi tatsächlich das, was eigentlich Gateways machen, also das Verbindungsstück zwischen, was nimmt der Sensor auf, hin zu, wo werden die Sensordaten abgespeichert, ersetzt. Also die Middleware ersetzt quasi ein Gateway oder Gateways im Endeffekt.
Ja, natürlich setzen wir ja auch noch in irgendeiner Form sowas wie Rechner, also können auch Gateways ein. Also auf der Edge, das ist dann diese berühmte Edge-Komponente. Es geht mir mehr ums Gedankenkonzept. Also ich habe nicht mehr dieses singuläre, isolierte Gateway, was irgendwo sitzt und ans Internet muss, sondern ich habe plötzlich eine Komponente, die ich unter Umständen sogar zentral sauber mit dem gleichen System, ohne übers Internet gehen zu müssen, warten kann, die in irgendeinem Rechenzentrum und zentral und so weiter, also ganz beliebig laufen kann und die mir diese Konnektivität in einer ganz anderen Art plötzlich bereitstellen kann. Das Resultat ist das gleiche. Ich kriege das Datenpaket, aber der Weg dahin war ganz anders.
Einfacher?
Verwaltbarer.
Okay.
Im Sinne von, ich kann es nachhaltig verwalten. Was passiert denn da?
Ja.
Ich weiß, was da passiert. Ich weiß auch, wie es konfiguriert ist. Ich weiß auch, wie ich es wieder ändern muss. Oder wenn ich was austauschen muss, das agiert auf einer ganz anderen Ebene. Wenn ich da jetzt einen anderen Sensor einsetze und ein anderes Protokoll oder eine neue Maschine habe, dann habe ich durch diese Komponenten oft die Möglichkeit, dass in den anderen Systemen, hast du wirklich mal die Chance, dass du gar nicht siehst, dass da ein Unterschied da ist.
Mhm.
Weil es auch irrelevant ist, von wo kommt denn jetzt die Temperatur?
Okay, das heißt, das Connectivity-Problem war eigentlich oder ist eigentlich das Thema, okay, ich habe super viele Sensoren und Gateways dann letztlich auch und sammle damit halt verschiedene Daten, ja, die Maschinendaten, Anlagendaten, um eben eine gewisse Transparenz zu erzeugen. Und das Connectivity-Problem ist oder beschreibt quasi, wie bekomme ich jetzt diese Daten und vor allen Dingen in einer skalierten Lösung zum Beispiel mit tausenden Sensoren im Endeffekt, wie bekomme ich diese Daten an den Punkt, wo ich sie haben möchte und wie verwalte ich dann auch nachher das Ganze? Also wie verwalte ich die ganzen Gateways, die ganzen Sensoren und so weiter, ja.
Genau.
Das ist quasi dieses Connectivity-Problem. Da gab es dann Datenplattformen, hast du sie genannt? Gibt es immer noch,
ja.
Genau. Die haben aber sozusagen das Problem, dass man selbst nicht Herr der Daten ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Warum,
also die gibt es. Ja.
Und warum ist man da nicht selbst Herr der Daten? Weil die halt, man verbindet die Gateways mit einer Datenplattform und dann landen die da halt in dieser Plattform. Aber ich kann jetzt nicht einfach so auf die Datenbank zugreifen, die Daten anders verarbeiten, verwalten und so weiter.
Genau, also es gibt tatsächlich da welche, wo du gar nicht so einfach an die Daten rankommst. Mhm. Das heißt nicht, dass es alle tun, überhaupt nicht. Es wäre falsch, wenn ich das sagen würde. Aber es gibt die, die genau, die dir dann nicht die Möglichkeit geben, vollumfänglich auf die Daten zuzugreifen.
Ja, ja. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine eingeschränkte Flexibilität. Also sei es beim Zugriff auf die Daten oder wahrscheinlich auch in anderen Aspekten habe ich potenziell bei so einer Datenplattform gewisse Einschränkungen. Ja. Wohingegen es jetzt eben seit geraumer Zeit, da konntest du ja nicht eine genaue Jahreszahl nennen, sogenannte Middleware gibt, die eben letztlich dann auch Gateways ersetzen können und eine Verbindung schaffen zwischen Sensor und Ort, wo ich die Daten haben möchte, mit der Möglichkeit gleichzeitig auch eine gewisse Verwaltung zu haben, eine Verwaltung von den Sensoren wahrscheinlich, aber auch von den Daten. Ich kann nachher die Datenströme selbst bestimmen und ich bin nachher auch Herr der Daten. Ne?
Genau, also der wichtige Punkt ist, ich möchte diese Daten in einem gemeinsamen Datenraum zur Verfügung haben.
Mhm.
Und zwar so, dass ich, egal aus welchem System die kommen, die auch wieder sauber konsumieren kann. Und ich spare mir durch das, was jetzt eben zusammenkommt aus Technologie, aus Konnektivität, die auch, sagen wir, infrastrukturell jetzt mittlerweile anders möglich ist als noch vor einigen Jahren und so weiter. Also all diese Dinge kommen jetzt zusammen und machen es möglich, dass ich nicht mehr diesen Weg brauche, dass ich zum Beispiel über jedes Gerät dann über dieses Secure Gateway, über das Internet gehen lasse zum Beispiel, sondern dass ich da plötzlich die anderen Chancen habe. Das heißt nicht, dass überhaupt keine Gateways mehr gibt, aber dieses Konzept von diesem Gateway, was ich irgendwo reinstecke, an den Sensor, das irgendwie ins Internet funkt, an allem anderen vorbei und dann irgendwann komme ich wieder an den Daten raus. Das spare ich mir. Und ich spare mir diese Datenplattform, wo ich doch nicht so ganz rankomme.
Mhm.
Weil meistens ist ja dann ein Problem, wenn ich noch andere Systeme habe drumherum und die Daten zusammen auswerten will. Das ist so der Klassiker dann, ja gut, da habe ich jetzt eine IoT-Plattform, die ist cool für IoT-Daten. Da gibt es aber viele, die haben echt ein Problem damit, wenn ich jetzt ein Intralogistik-Warenstrom damit abbilden will, noch zusätzlich, weil der ist wichtig vielleicht für meine Messwerte, die ich hier habe.
Mhm.
Wer mir der den Kontext liefert, was ist denn passiert? Oder ein MRS-System, was ich anbinden will, weil ich den aktuellen Produktionsauftrag vielleicht nachvollziehen will oder den aktuellen den Artikelnummer, die produziert wurde. Dann baue ich eben da einen Connector, also muss ich ja in die andere Plattform irgendwas reinbauen und das ist oft schwierig. Deswegen gibt es da jetzt tatsächlich die Möglichkeiten. Deswegen finde ich das relativ cool.
Okay. Das heißt, um nochmal zurückzukommen, wir waren ja bei dem Thema Energieeinsparung und Anwendungsfall.
Genau.
Also du hast ja gemeint, du hast im Prinzip heutzutage relativ viele Möglichkeiten, sowas anzugehen und es ist auch relativ einfach, da was hinzubekommen, weil man eben IoT-Lösungen hat, die man schnell einsetzen kann, um dann schnell Daten zu sammeln, um dann eben eine gewisse Transparenz zu schaffen, die es mir nachher dann im besten Fall ermöglicht, den Energieverbrauch zu analysieren und dann auch potenzielle Ersparnisse, Einsparungen identifizieren zu können. Du hast jetzt die IoT-Lösung, du hast irgendwelche Sensoren und so weiter. Und wir haben jetzt eben die Connectivity-Lösung, Middleware hast du sie genannt, mit der ich es jetzt schaffen kann, eine große Anzahl an Sensoren zum Beispiel und die entsprechenden Daten zu sammeln und in einen gemeinsamen Datenraum zu transportieren. Was mir eben ermöglicht, ich nenne es jetzt einfach mal relativ einfach, die Infrastruktur aufzubauen, um eben einen Anwendungsfall, bei dem es um das Ziel geht, Energie einsparen zu können, aufzubauen. Ne?
Genau. Das Schöne und das Wichtige und das Coole auch ist, dass man tatsächlich bei diesen Use Cases später, also wenn man mal die Anfangsarbeit so ein bisschen erledigt hat und alle auch ein bisschen begeistert sind, dann geht es ja auch immer viel leichter. Aber dann wird das Ganze plötzlich viel, viel agiler, sage ich jetzt mal. Und zwar im Sinne von schneller, nicht unbedingt agil im anderen Sinne in der Softwareentwicklung, sondern einfach, man kann viel besser reagieren. Wir haben die Möglichkeit, dass diese Anwendungsfälle in einem klaren Prozess ablaufen, mit einem klaren Ziel, mit klaren Aufgaben. Wenn bestimmte Dinge erreicht sind, dann können wir das machen. Wenn wir Konnektivität haben, dann können wir das machen, dann können wir das machen. Da muss das festliegen, da muss festlegen, wo ist der Mehrwert, da muss festlegen, wie sieht am Ende das Produkt, ob das jetzt vielleicht ein Datenprodukt ist oder ein Dashboard oder ein Report oder einfach nur eine Zahl, die ich mir anschauen kann und die mir eben dann was aussagt und mir eine Möglichkeit gibt zu handeln. Das muss klar sein. Und das muss festgelegt sein und dann kann ich das ablaufen lassen. Und dann kann ich das in diesem Team sagen wir, abarbeiten, wirklich.
Also in dem Team, meinst du das, was wir in der ersten Folge genau, besprochen haben? Ja.
Kann ich das abarbeiten, kann ich das aufnehmen, kann es umsetzen, kann mit denjenigen, die da auch den Mehrwert nutzen wollen und sollen, auch wieder Rücksprache halten, da gibt es auch immer kontinuierlich eine Verbesserung, dass jemand sagt, hey, das ist schon cool, aber es wäre noch viel cooler, wenn wir. Und genau dieses wenn wir ist eben viel einfacher, wenn man diesen gemeinsamen Datenraum hat.
Und würdest du sagen, dass das Thema Energieeinsparung, dass es so ein eigentlich der Use Case ist oder einer der prominentesten und wichtigsten Use Cases ist im Bereich der Digitalisierung im Rahmen der Fertigung?
Ist vielleicht jetzt gerade schon noch, sage ich mal, aus rein politischen Situationen auch wiederum ein sehr wichtiges Thema. Die politische Situation hat natürlich Auswirkungen auf Kosten und so weiter. Also ja, es ist gerade ein sehr wichtiges Thema und auch wird es auch weiterhin sein. Was man nicht vergessen darf, ist aber auch immer ein Qualitätsprozess. Also dass ein Qualitätsprozess von genau solchen Mechanismen, von solchen Chancen auch profitieren kann, denke ich mal, ist vielleicht sogar genauso wichtig.
Ich möchte jetzt nochmals kurz zum Abschluss eine Frage stellen. Und zwar, angenommen, ich bin jetzt ein Unternehmen aus dem Bereich Manufacturing und ich möchte jetzt sowas angehen. Ne? Ich möchte jetzt schauen, wo ich Energie einsparen kann. Ja, und letztlich dann natürlich Kosten einzusparen. Was würdest du mir denn jetzt empfehlen? Wie könnte ich dieses Thema denn angehen?
Puh, das ist natürlich eine große Frage. Wie kann man das umsetzen? Ich denke, der wichtigste Aspekt ist insgesamt der Mindset-Wandel. Das ist einfach was so platt es klingt, aber was man einfach nicht unterschätzen darf. Deswegen auch die Frage, da wäre jetzt natürlich auch die Frage, wer bist du jetzt von einem Interessenten oder von einem Unternehmen, was sich dafür interessiert? Bist du jetzt der Werksleiter? Bist du jetzt der wirklich an der Maschine steht oder? Ich denke, das Wichtige ist immer, oder eins der ersten Sachen, die wir machen, ist, mal abzustecken, wer macht denn alles mit? Und es ist jetzt nicht nur wie beim Kinderfasching, wer spielt mit, sondern wen können wir denn auch überzeugen und wen müssen wir denn auch überzeugen? Weil am Ende, um das zu einer Strategie werden zu lassen, reicht es einfach nicht, wenn das nur eine Seite macht. Und da kann sich auch ein Geschäftsführer oder ein Werksleiter auf die Hinterbeine stellen, aber wenn nicht alle überzeugt sind davon, dass das eine Strategie ist, die da mitmachen müssen, dann wird es auch nichts, dann wird da nichts rauskommen. Das heißt, mal die Leute zusammenzubringen, zu schauen, sprechen wir eine Sprache? Wissen wir denn, was Digitalisierung heißen soll? Was wollen wir denn erreichen hier damit? Was bringt uns das am Ende? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das findet meistens erstmal tatsächlich in Gesprächen und mal dem Begehen von der Örtlichkeit, sage ich jetzt mal. Also sprich, wir setzen uns zusammen, wir unterhalten uns, aber dann laufen wir wirklich in die Produktion und reden mit den Leuten. Da kommen nämlich meistens noch viel bessere Ideen, ist meine Erfahrung. Also man fängt mal an mit, wir sparen ein bisschen Energie ein oder auch mal viel Energie ein, das ist schon alles ganz cool, aber dann, wenn man mal mit den Leuten spricht und alle am Tisch hat und es gut, sagen wir, gut vorbereitet, gut moderiert, dann kommen da wirklich gute Ideen raus und auch viele. Und dann sprudelt es plötzlich und dann muss man sich schon überlegen, dann welche setzen wir denn zuerst um? Und ich denke, das ist so der erste Schritt. Also wirklich auch dieses Gemeinsame, der Wandel einfach im Kopf zu sagen, hey, wir wollen hier mal gemeinsam was Neues erreichen. Und wenn da mal ein Verständnis dafür da ist und wir wissen, von was wir reden, dann machen wir eins weiter. Und dann fangen wir mal an, diese Use Cases umzusetzen. Wir suchen uns ein paar gute raus. Man kann jetzt sagen Low-Hanging Fruits. Manchmal gibt es ganz klare Sachen, die seit Anbeginn der Zeit klar sind, aber keiner hat es bisher umgesetzt. Manchmal ist es schwieriger rauszufinden, aber meistens findet man doch so, sag ich mal, die so ganz klare Kandidaten, wo man sowas ausprobiert. Und dann macht man da tatsächlich ein Projekt draus. Das ist ein Projekt. Also das ist abgeschlossen, da akzeptieren wir auch, dass bestimmte Dinge zum Beispiel hardcodiert sind drin, die nicht wachsen können, wo wir ganz klar sagen, das können wir nicht zehnmal ausrollen, so wie wir das hier gemacht haben. Ist aber auch gar nicht der Sinn, sondern wir wollen erstmal rausfinden, bringt es den Mehrwert? Wir wollen Begeisterung schaffen, wir wollen zum Teil auch dieses Leuchtturmprojekte, sagt man ja so gerne. Einfach mal, das erzeugt eine Stimmung, eine gute, und das ist ganz wichtig. Und gleichzeitig lernt man aber auch unheimlich viel. Man darf natürlich auch keine Angst haben, sondern muss es einfach mal dann mal machen. Und auch in dem Bewusstsein, man wird Fehler machen, da werden auch Dinge rauskommen, wo man denkt, ja, das machen wir so und so. Und am Ende merkt man, nee, war überhaupt keine gute Idee. Wir müssen es anders machen. Da brauchen wir noch andere Kollegen im Boot, Kolleginnen im Boot, andere Abteilungen im Boot, was auch immer. Und dann daraus zu lernen und aus dem Projekt einen Prozess und eine Strategie zu machen, das ist quasi das, was dann, wenn die Begeisterung da ist und wenn mal ein bisschen Moment da ist, was es dann eben zu nutzen gilt, damit man dann insgesamt weiterkommt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausführlich.
Aber nee, fand ich nicht. Habe ich gut verstanden. Ich denke, im Anbetracht der Zeit fasse ich jetzt nicht mehr alles zusammen, aber ich denke so der einfach um den ersten Schritt nochmal zu highlighten quasi, wichtig ist, verschiedene Parteien zusammenzubringen, die eben auch Entscheidungskraft, Entscheidungsgewalt haben, die mal an einen Tisch zu setzen, auch mit Personen dann zum Beispiel aus der Fertigung selbst.
Auf jeden Fall.
Ja. Ne, die auf jeden Fall. Und dann mal darüber zu sprechen und zu schauen, was das Vorhaben ist, mit dem Ergebnis meistens, dass dann nochmal deutlich mehr und vielleicht sogar bessere Anwendungsfälle herauskommen. Und die muss man dann eben Schritt für Schritt angehen, um dann eben auch gewisse Leuchttürme zu schaffen, die das ganze Thema dann letztlich auch vorantreiben. Ja.
Genau. Parallel natürlich nicht die Strategiediskussion auch nicht aus dem Auge verlieren, sonst verliert man sich in den kleinen Projekten. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das der Weg ist, um hier, sag ich mal, in Zukunft auch, wenn wir in Europa weiterhin produzieren wollen und auch in Deutschland hier, dann müssen wir in dem Weg was tun.
Mhm.
Das wird ganz klar, wenn man schaut, wie wird anderswo produziert, wie wird anderswo mit Digitalisierung umgegangen. Natürlich wollen wir nicht alles einfach nur kopieren, sondern wollen da schon unseren eigenen Weg gehen. Und ich denke, dass wir auch das entsprechende Know-how haben. Aber das Wichtige ist, dass man es tut. Und dazu ist es eben so wichtig, dass man wirklich alle ins Boot holt. Also meistens ist es doch so, dass so eine Managemententscheidung zu sagen, wir wollen Digitalisierung etwas machen, dass es schon da ist, dass da auch immer Bestrebungen da sind, dass es auch die Rollen gibt, die sowas dann umsetzen können, die in die Richtung arbeiten. Aber wenn man nicht die Leute, die wirklich die Produkte erzeugen, jeden Tag auch mit dabei hat oder die irgendwo stehen und den Prozess viel, viel besser kennen als alle anderen, wenn man die nicht dabei hat, dann wird das Ganze scheitern. Und das eben zu meistern, hier alle zusammenzubringen in diesem gemeinsamen Team, das muss ja nicht immer und jeder und überall mit drin sein, wir bilden Arbeitskreise oder, sondern, aber es geht darum, die Leute abzuholen und zu begeistern. Und dann kann man wirklich auch diesen Wandel schaffen. Kann man die Digitalisierung auch nochmal ganz anders angehen, mit konkreten Beispielen, aber eben strategisch.
Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Und dann danke ich dir nochmal herzlich, Fabian, dass du dabei warst in der heutigen Folge. An alle Zuhörenden, hört auch gerne nochmal in die erste Folge mit Fabian rein. Da erzählt er auch nochmal ein bisschen mehr über das Thema Strategie im Rahmen der Digitalisierung. Und ansonsten gerne auch connecten auf LinkedIn. Wir packen seine Infos in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank nochmal, Fabian.
Danke dir. Und ciao.
Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.